Die, die regelmässig kommen, schön. Die Personen, die vielleicht heute das erste Mal da sind, herzlich willkommen. Besonders willkommen heißen möchte ich Jelena und Thomas Wiederkehr. Sie werden uns dann von ihrer Arbeit erzählen, in einem kurzen Weltblick. Und Dieter Kemmler, danke Dieter, dass du heute mit uns ein spannendes Thema teilst. Weiss jemand von euch, was das hier ist? Ja, das Ladegerät. Powerbank heisst es modern. Die mich ein bisschen besser kennen, wissen, dass ich sehr viel föttele. Dass ich gerne mehrere Fotos mache, dass ich auch in den Kirchen bin, wenn ich irgendeine Kirche auf der Wanderung sehe, wird gefötelt wie wild. Und dann braucht es den Blitz. Und der Blitz braucht sehr viel Akku und plötzlich ist leer. Und dann bin ich auch froh um den Powerbank. Weil unterwegs kann ich nie eine Steckdose nehmen. Dann muss ich den haben zum Aufladen. Und dann ist Natel wieder voll, der Akku ist wieder voll getankt. Dieter, sein Thema ist heute Volltanken. Ich bin gespannt, was du uns weiter sagst. Kurz zu den Mitteilungen. Während dem ersten Lied, das wir singen, wird Kollekte eingezogen. Ich möchte euch die wärmstens empfehlen. Kollekte dient dazu, dass wir als Gemeinde funktionieren können. Wir sind ja keine Staatskirche, wir können keine Subventionen, keine Gelder, nichts über. Wir können uns selber finanzieren. Und aber eine gewisse Größe braucht es einfach Angestellte. Profis, die wieder andere motivieren. Und wir haben mehrere so Profis und wir wollen die weiterhin unterstützen und die meisten von euch tun ja das via Einzahlungsschein, via Bank, via Dauerauftrag. Aber gleich ist es gut, wenn man es ab und zu wieder sagt, die Kollekte ist wärmstens empfohlen. Es liegen draussen noch Heftchen auf. Ich weiß nicht, ob ihr den Mann kennt da drauf. Ein fröhlicher Mann mit dem roten Pulli. Die sind zum Mitnehmen. TDS hat irrtümlich 1000 zu viel gedruckt und man darf so viel mitnehmen, wie man will und weitergeben. Und es hat auch noch einen Artikel im Idea Spektrum. Das muss man jedoch bestellen. Da geht er noch ein bisschen mehr auf Details ein. Der Masterplan heisst da. Sind sonst noch Mitteilungen etwas, wo wichtig ist, wo ihr jetzt wisst und ich nicht, oder wo man unbedingt weiter sagen sollte? Hand auf. Nicht? Gut. Dann würde ich gerne beten zum Anfang. Lieber Vater, wir danken dir, dass wir so zusammenkommen in Freiheit. Danke, dass du uns auch begegnen. Danke, dürfen wir hier immer wieder auftanken. Danke, dürfen wir gespannt sein, was du uns heute möchtest sagen durch den Dieter oder durch die Lieder oder durch ein Gebet. Danke, dass du zu uns möchtest reden heute. Mach unsere Herzen weit auf, dass wir dich hören und danke, bist du da, Herr, deiner Gegenwart. Amen.
Ja, einen guten Morgen euch alle. Danke, dass ich hier sein darf. Das ist ja super. Und ich freue mich auch heute Morgen, eine gute Nachricht zu bringen. Gell, dieses Heft, muss ich ehrlich sagen, ist natürlich so nicht etwas, wo ich gewollt habe. Ich bin hier in Anführungszeichen missbraucht worden. man hat mich gewissermaßen gezwungen, dass man sowas macht. Und als ich mich dann plötzlich sah, war ich, muss ich ganz ehrlich sagen, wirklich, ich war recht erfreut. Ich habe sogar meine Frau fragen müssen, sehe ich so wirklich aus? Und sie kennt mich jetzt schon seit 50 Jahren, sagt, ja, so siehst du aus. Das hat mich dann eigentlich sehr beruhigt. Aber wie gesagt, hier wird ich zitiert als ein Botschafter der Freude. Und das habe ich nicht gesagt, das haben die gesagt. Und von daher soll auch heute Morgen eine Freudenbotschaft verkündigt werden. Es hat natürlich damit zu tun, dass wir Christen ein Evangelium haben. Und Sie wissen ja alle, dass das Evangelium eigentlich eine frohmachende, eine gute Nachricht ist. Und eine frohmachende, gute Nachricht löst Freude aus. Und deshalb ist gar nicht so völlig daneben, wenn ich so als ein Botschafter der Freude bezeichnet werde. Also da bin ich sehr dankbar. Und dann steht da innen, trust and obey. Das hat... Oh, das ist ein Zahlschein, jawohl, das ist auch noch dabei. Ja. Das ist auch ein Ausdruck der Freude. Also Trust and Obey hängt natürlich damit zusammen. Denn wenn es wirklich so ist, dass wir durch Vertrauen und durch den Gehorsam leben mit Christus in unserem kurzen Leben, wir haben ja kurzes Leben, dann kommt eine Freude auf. Denn dieses Vertrauen löst Freude aus. Der Gehorsam lässt Freude aus. Deshalb denke ich, passt das sehr gut zusammen. Trust and obey. There is no other way to be happy in Jesus but to trust and obey. Bei meiner, kann ich sagen wohl, bei meiner Abdankung, nicht bei meiner Abdankung, sondern bei der wie heißt die Feier, wenn man verabschiedet wird? Also bei der Verabschiedung in der Stadtkirche hat man sogar dieses Lied gesungen. Trust and obey, for there's no other way to be happy in Jesus, but to trust and obey. Also das ist so ein bisschen der Hintergrund. Und ich bin jetzt von besonderer Freude erfüllt, muss ich ehrlich sagen, von besonderer Freude erfüllt, dass wir ein Lied gehört haben von Adonija. Und ich denke, auch ein Tempel des Herrn, der wir sind, darf auch jetzt kurz herzlich danken für dieses Adonija-Unternehmen. Die sind jetzt wieder im Lager. Das ist ja grandios. Also ich kann nur schwärmen. Das ist einfach eine super Arbeit. Und ich finde es sehr schön, wenn wir jetzt kurz 1, 2, 3, 4 Minuten und es steigt nach oben. Einerseits danken für Adonija und andererseits auch bitten, dass diese Lager gesegnete, fröhliche Lager sind, wo Gott verherrlicht wird und junge Menschen wirklich auch zum Glauben weiterhin durchdringen und in Freudigkeit ins Leben hineingehen. Darf ich bitte 1, 2 unter euch Heiligen, in Anführungszeichen, Heiligen, jetzt für Adonija zu danken und dann zweitens zu bitten für das jetzige Lager, wo stattfindet in der ganzen Schweiz an verschiedenen Orten. Ich bitte 1 oder 2 zu danken und zu bitten. Amen. Da wir hier Dank und Bitte enthalten haben, können wir es ja damit belassen. Also, ganz herzlichen Dank, Dorcas. Das ist so wichtig und ich bitte auch euch, dass ihr während dieser Woche immer wieder an diese viele junge Menschen denkt. Ich kenne da ja sicher auch das eine oder andere, wo da mitmacht, sei es als Mitarbeiterin, Mitarbeiter oder Teilnehmer. Das ist so eine wunderbare Arbeit. So, ich mache keinen langen Input, nicht, dass ihr jetzt Angst habt, oh, jetzt kommt eine lange Rede. Ich werde eine kleine Botschaft weitergeben, wo, wie gesagt, mit diesem Botschafter der Freude. Ich möchte euch eine freudige Nachricht mitbringen. Eine freudige Nachricht mitbringen. Nämlich eine Geschichte. Ich erzähle eine Geschichte, die ihr kennt. Ich tue mir jetzt nicht vorlesen, sondern ich erzähle sie ganz schlicht. Jesus hat sich da am Jordan befunden. Also ich werde dann was über Jesus sagen. Also ich kann es nicht vermeiden, dass es auch etwas zeugnishaft wird. Nach so viel Jahr kriege ich es noch nicht so objektiv hin, aber jetzt versuche ich es. Also, Jesus war am Jordan, hat getauft, seine Jünger haben getauft und dann haben die Pharisäer, das waren ja seine Erzfeinde, die haben dann gehört, dass er mehr Jünger mache als Johannes der Täufer und so weiter und so fort. Das hat dann Jesus überhaupt nicht gern gehabt, er wollte ja nie Konkurrenz Und so hat er gesagt, ich muss hier verschwinden. Und dann hat er gesagt, ich muss unbedingt jetzt mal wieder nach Galiläa, höchste Zeit, dass ich mal wieder nach Galiläa gehe. Und dann heißt er interessanterweise in der Schrift, ich rede von der Johannesevangelium Kapitel 4, im Fall, dass jemand nachkontrollieren möchte, Johannes 4 steht das in den ersten 14 Versen. Und wie dem auch sei, da heißt dann im Vers 6 interessanterweise, er musste durch Samaria reisen. Ja, no? Also das klingt danach, dass Jesus sich offensichtlich als ein Geführter verstanden hat. Er musste, das klingt nach Gott hat seine Hand in seinem Leben. Ist ja wunderbar, auch 10.000 Gründe, wo wir Gott loben können. Und einer dieser Gründe ist natürlich, dass Christen wissen dürfen, sie werden von Gott geführt. Also auch Jesus, der wurde geführt. Er musste durch Samarien reisen. Und wie dem also ist, dann ist er da losmarschiert, war natürlich relativ bald ziemlich K.O. Er war ja auch nicht einfach ein Superhero. Und so kam er an den Brunnen, hat er gesagt, so, das ist jetzt gut, da sink ich mal nieder. Und so steht es dann tatsächlich drin, dass er so wie er war, hinabsank an den Brunnen. Er war völlig erledigt, so steht es da. Er war erledigt, er war kaputt. Also der Sohn Gottes war erledigt. Und er lag und hat er natürlich gedacht, wo sind denn meine Jünger? Ja, die sind alle gegangen, die sind alle in die Stadt gegangen, in der Mikro, um etwas einzukaufen, waren nicht mehr da. Dann hat er gesagt, oh du liebe Zeit, Durst habe ich auch noch. Und es ist halt so, gell, wenn man so reist. Ich bin so geblendet von den Lichtern. Sind da oben Leute? Ja. Also ich muss euch auch anreden da oben. Danke, ich habe gesehen. Wie dem auch sei, so kam doch tatsächlich gerade zum rechten Zeitpunkt. Vermutlich hat Jesus sogar kurz gebetet, Herr, ich habe Durst. Und da kam eine hübsche Frau aus der Stadt und die holte da Wasser holen. Es war Mittag, es war eben heiß. Und dann hat er gesagt, gib mir doch auch was zu trinken. Du hast da so ein Gefäß, ich brauche auch ein bisschen Wasser. Dann hat die Frau gesagt, du bist doch ein Jude, das konnte sie erkennen. Ich bin eine Samariterin, wir reden doch an für sich nicht miteinander. Es ist so ein bisschen feindschaftliche Beziehungen gewesen und so weiter und so fort. Dann hat Jesus gesagt, das macht doch gar nichts. Ich schaue über so Grenze weg, das ist jetzt für mich überhaupt nicht wichtig. Gib mir zu trinken. Dann sagt sie, ja, du hast ja gar kein Schöpfgefäß. Wie kann ich denn für dich Wasser holen? Und dann hat dann Jesus gesagt, ja, das Wasser, das ich anzubieten habe, also wenn das Wasser, wo du mir gibst, da muss ich ja immer wieder trinken. Aber ich, wenn du mich kenntest, würdest du mich für ein Wasser bitten, das eine andere Qualität hat. Und Wasser stand damals schon als Symbol für den Geist, fürs Leben, für Liebe. Geist, Wasser, Leben, Liebe. Geist Gottes ist Leben Gottes und Leben Gottes ist Liebe Gottes. Also das ist die Verbindung, ja, das müssen wir hier mithören, wenn er vom Wasser des Lebens spricht. Und dann hat sie eben gesagt, bist denn du größer als unser lieber Jakob? Der Jakob, der ihnen den Brunnen geschenkt hat, der hat doch auch draus getrunken, der war ja auch zufrieden und dann hat er sogar seine Leute gegeben, die waren auch zufrieden und dann hat er sein Vieh gegeben, die waren auch zufrieden. Was willst denn du? Ist denn dein Wasser so viel besser? Ja, sagt er, wenn du wüsstest, wer die Gabe Gottes ist und wer der ist, der zu dir spricht, dann hättest du ihn gebeten, dass er dir ein anderes Wasser gibt. Und dann ging es noch wieder her und dann kommt der entscheidende Satz. Wer von dem Wasser trinkt, das ich dir geben werde, das wird in ihm zu einer Quelle des Wassers des Lebens werden, das fortlaufend sprudelt bis hinein ins ewige Leben. Komm drauf zurück. Ich sage es jetzt einfach schon mal am Anfang. Ich will dem Durstigen geben von der Quelle des lebendigen Wassers umsonst. Offenbarung 21,6. Einfach mal zur Kenntnis nehmen, dass in Johannes 4, Vers 14 Jesus ein Wort sagt, wo er uns verheißt, dass wir heute ein Wasser des Lebens empfangen können, das bis in die Ewigkeit fortsprudelt. Und in Offenbarung 21,6, Gottes Offenbarung, bitte, Gottes Offenbarung im neuen Jerusalem. Das ist das, ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und das Ende. Und ich will dem Durstenden aus der Quelle des Wassers des Lebens geben umsonst. Gott wiederholt genau dasselbe, was hier Jesus in Samaria vor 2000 Jahren, Jelena, ich finde den Namen so schön, ich sage es manchmal, Lea, ist das nicht gewaltig? Offenbarung 21,6 im neuen Jerusalem, Aber jetzt mal, wer war denn dieser Jesus? Der sang ja total erledigt am Brunnen nieder. Wer war denn der? Also das ist mein erster Punkt, ja, wer war denn er? Ich weiß, ihr kennt ihn, aber es sind vielleicht ein oder zwei unter euch, die ihn noch nicht kennen. Er war geboren in einem völlig unscheinbaren Dorf, irgendwo in der Provinz. Von einer Frau, völlig unscheinbar, ländlich, ganz gewöhnlicher Name, Mary. Hatte nicht einmal Platz, musste in den Stall, da mussten sie fliehen. Unscheinbar. Aber das Königshaus wurde sehr aufgeregt bei seiner Geburt. Das muss man hinzufügen. Ja, dann ist er aufgewachsen im anderen Dorf, ein paar Kilometer weg. Was hat er denn gemacht? Die ersten 30 Jahre? Eigentlich nicht viel. Er hat in der Werkstatt geschafft. Sein Vater war Zimmermann. Ich freue mich so, dass mein Enkel Zimmermann werden will. Einfach nicht wegen dem, aber auch wegen dem. Ja, Zimmermann hat er geschafft. Mit 30 Jahren hat er gesagt, so, jetzt reicht's. Ich hänge meinen Nagel an den Beruf. Ich hänge den Beruf an den Nagel. Das ist also 79 Jahre. Ich hänge den Beruf an den Nagel. Jetzt mache ich mich auf den Weg. 3 Jahre ging er durch das Land, rauf und runter, Nord, Süd, Ost, West. Und was hat er gemacht? Er hat gepredigt, gelehrt, er hat kostenlos Leute geheilt. Er war kein Psychiater, hat viele gebrochene Herzen geheilt. Er ist nie zur Universität gegangen, hat auch nie eine Universität gegründet. Er hatte keine Familie. Er hatte kein Haus. Er hatte keine weltliche Macht, kein Ansehen, nichts. Er war einfach liebevoll. Wohin gehen? Wie sich selbst vergessen. Die 3 Jahre sind schnell vorbei gewesen. Gegen das Ende von seiner 3-jährigen Karriere kam enormer Widerstand auf. Ich rede von Jesus. Seine eigenen engsten Freunde rannten davon, verließen ihn. Einer hat ihn sogar verraten und dann noch im entscheidenden Moment verleugnet. Kenne ich nicht, will nichts zu tun haben, hatte nie etwas mit ihm zu tun. Dann im Scheinprozess, fast zusammen, hat man ihn zum Tod verurteilt. Es geht mir ans Herz, wenn ich darüber nachdenke. Das war der Jesus. Und dann hing man ihn ans Kreuz und hat ihn zwischen 2 Verbrecher angenagelt. Angenagelt. Nicht nur gehängt, angenagelt. Und während man ihn annagelte, hat man gleichzeitig das einzige Besitztum, das er hatte, sein Gewand. Um das hat man gewürfelt. Das war Jesus. Dann hat man sein Grab bewacht. Das Grab hat nicht einmal ihm gehört. Ein mitleidiger Mensch hat gesagt, du kannst in mein Grab reingehen. Ich borge dir das. Ist das Deutsch? Borge dir das? Also in meinem geborgten Grab. Wer war dieser Jesus? Ich mache einen Sprung. 2. Schritt. Dieser Mann hat wie niemand sonst in der Weltgeschichte die Welt bewegt in 2000 Jahren. Ich sage das euch, die ihr das kennt, und solche, die es nicht kennen, sollen es hören. Die christliche Religion ist die größte Religion in dieser Welt. 3 Jahre. Mohammed 40 Jahre, Buddha 20 Jahre, kleine Dinge. Jesus, kurze Zeit. Ungeheure Umwälzung in der Weltgeschichte. Man kann sich die Welt heute ohne den christlichen Glauben gar nicht mehr vorstellen. Er ist der Mittelpunkt der Menschheit. Wie war die Welt damals? Man kann es beschreiben, ich möchte noch aufs Wesentliche kommen. Unbarmherzig, gnadenlos, Missachtung der Menschen. Wenn ich nur an die Aussetzung der Kinder, vor allem der Girls, denke. Pornografie. Man kann nennen, was man will. Sklaverei. Wertlosigkeit des Menschen. Gladiatorenspiele, wo man mit den Menschen gespielt hat, mit ihrem Tod. Das war das Ereignis in Rom. Da kommt dieser Jesus und er sprach von einer Gottebenbildlichkeit des Menschen. Liebe Leute, Jelena, Gottebenbildlichkeit. Wir sind verwöhnt, 10.000 Gründe, Gott zu loben. Er kam mit der Idee, der Mensch kann wiederhergestellt werden ins Gottebenbild. Er kam mit Gnade, mit Liebe und Barmherzigkeit. Er hat die Welt verändert, war wie ein Tsunami. Ausgebrochen nach seiner Auferstehung und das Kommen des Geistes. So müssen wir das sehen. Das ist dieser Jesus. Er hat die Welt verändert wie niemand sonst. Man bedenke mal, der hatte nicht einmal einen einzigen Vers geschrieben. Ich habe hier dieses Ding da mitgebracht, auch von einem Enkel, wo er mal geschrieben hat, zum Anfang des neuen Jahres. Nicht einmal so viel hat Jesus geschrieben. Nichts hat er geschrieben. Und er brachte Lebensworte in die Welt, wie sie nie zuvor gesprochen worden sind. Er hat die Menschen verändert durch Worte, die überliefert worden sind, dass er sie gesagt hat. Und all die, ich habe extra mal so ein paar von den Autoren des ersten Jahrhunderts mitgebracht. Ich habe gedacht, da ist ein Geschenk drin wahrscheinlich. Nein, hier ist das Neue Testament. Und jetzt tippe ich einfach einmal diese Bücher hier. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen. Nur ein Beispiel. In Alexandrien, in Rom, gab es Bibliotheken mit mehr als 800.000 Rollen, wo die gesamte Weisheit, die gesamte Philosophie der damaligen Zeit enthalten war. Und Jesus hat kein einziges Wort geschrieben. Sophokles, Thukydides, Seneca, Aristoteles, Plato, Josephus, Philosophen, Dichter, Leute, die über die Welt geschrieben haben, über woher kommt die Welt, wohin geht sie. Alle Bücher waren voll. Alle von denen sind untergegangen, ihr lieben Leute. Dieser kleine, unscheinbare Jesus ist heute gekrönter Herr und Herrscher der ganzen Welt, weil Gott ihn auferweckt hat, weil Gott ihn zu sich heimgerufen hat, in die Herrlichkeit und heute weiter regiert und heute, Halleluja, unter uns gegenwärtig ist. Herr Jesus, wir danken dir für deine Gegenwart, der die Welt verändert. Und so ist dieses Wort, ich komme zu meinem dritten Punkt, dieses Wort, wer von diesem Wasser trinkt, das wird in ihm zu einer Quelle des Lebens werden, das sprudelt und sprudelt bis in alle Ewigkeit. Bis Offenbarung 21,6. Bis ins neue Jerusalem. Tom, das ist gewaltig. Das ist Live-Net. Das ist ein Live-Net im extremen Maß. Ein Live-Net in Extremis. Er sagt, du musst nur sagen, gib mir zu trinken. Er sagt zu ihm, wenn du wüsstest, wer ich bin, dann hättest du zu ihm gesagt, gib mir zu trinken. Und vorher hat er zu ihr gesagt, gib mir zu trinken. Er hat ihr genau vorgesagt, was sie sagen muss. So gnädig, so barmherzig war er mit dieser Frau. Gib mir zu trinken. Da muss keine Leistung erbracht werden. Da muss keine religiöse Übung. Das kann ein Menschenherz einfach schlicht sagen, gib mir zu trinken, fülle mich mit deinem Geist. Und das ist die Wahrheit. Und das beantwortet dieser Jesus. Er schenkt uns dieses Leben. Und ich denke, manche von uns sind heute Morgen da, die auch in ihrem Herzen völlig wieder ganz neu, wir werden nachher am Schluss so ein Lied miteinander lesen. Herr, füll mich neu mit deinem Geist. Da kommt ewiges Leben, Qualität in mein Leben. Frage, was hat denn dieses ewige Leben bei Jesus ausgelöst? Er hat ja dieses ewige Leben in sich. Nur kurze Erinnerung, es ist eindeutig, dieser Jesus hat Gott vertraut, in einem Maß, wo man fast nicht glauben kann. Noch am Kreuz, Matthäus 27, 46, er hat Gott vertraut, seine größten Feinde, er hat Gott vertraut. Ihr müsst euch nochmal, ich muss euch diese Szene nochmal ganz klar vor Augen stellen. Wenn ein amerikanischer Präsident beerdigt wird, dann sind tausende, tausende, tausende Leute, die sind da entlang und stehen da. Als Jesus gekreuzigt wurde, waren tausende, tausende von Leuten da. Bitte. Und die haben alle gebrüllt. Weg mit ihm. Kreuzige ihn. Weg mit ihm. Versteht ihr, dass da Gott am Werk war? Der wollte etwas durch diesen Jesus erreichen. Nämlich das, was er von sich selber sagt, ich bin gekommen, mein Leben als Lösegeld zu geben für die gesamte Menschheit. Und deshalb können wir heute dieses Leben empfangen. Wollte ich noch nachholen. Wodurch war denn dieses Leben von Jesus gekennzeichnet? Ich bin auf zwei, drei Sachen gekommen, könnt ihr selber drauf kommen, aber ich möchte es erwähnen. Er hat in einem Maße Gott vertraut. Er hat gebetet, er hat gebetet. In der größten Not hat er sich an Gott gewandt. Man sieht ihn immer wieder, wie er Gott vertraut hat in seinem ganzen Alltag. Das war in sein Herzensanliegen, alles von Gott zu erwarten. Nie hat er sich über Gott gestellt. Das ist ewiges Leben. Diesem Gott zu vertrauen, ich bin ein Kind von Gott, a child of God. Er betrachtete sich ja auch als Sohn Gottes, als ein Kind Gottes. Vertraute ihm, können wir von ihm abnehmen. Das Zweite, was ich höre, er hat Gott verherrlicht. Wo er hinging, hat er von Gott gesprochen. Er hat von Gott gesprochen als der Gott, der uns liebt und ein Vater ist. Unzählige Stille, lest mal wieder ein Evangelium durch. Unzählige Stille, wo er auf Gott als den Vater hingewiesen hat. Er hat den Vater verherrlicht. Freut euch, freut euch. Freut euch, dass ihr Kinder Gottes sein dürft. Gleichnisse hat er gebracht von der Freude, von der Freude, Freudenbotschaft. Gott ist ein wunderbarer Vater, der für uns sorgt. Er hat Gott verherrlicht. Und das Dritte, und dann höre ich mit dem auf, er war unglaublich verschwenderisch in seiner Liebe. Er war unglaublich verschwenderisch. Er hat sich schlicht vergessen. Er war für andere da, weil er genau wusste, Gott ist für mich da, ich kann Gott vertrauen. Er war verschwenderisch in seiner Liebe. Es gibt da so eine abschließende Bemerkung in Johannes 13, Vers 1. Er hatte die Seite, er hatte die Menschen geliebt bis zu diesem Zeitpunkt und nun liebte er sie noch bis zum Höhepunkt. Das heißt, die Liebe hat sein Leben total gekennzeichnet. Und wisst ihr, das nehme ich jetzt als Klammer dazu. Es wäre eine eigene Predigt. Er hat diese Liebe von Gott selber gebracht. Es heißt nämlich in seinem Abschiedsgebet in Johannes 17, dass die Liebe, die die präexistente Beziehung zwischen Vater und Sohn kennzeichnet, nämlich die Liebe, diese selbe Liebe soll in uns auch gegenwärtig sein. Und das war die Qualität von Liebe, die Jesus ausgelebt hat. Er war verschwenderisch in seiner Liebe. Er hat immer sich selber vergessen, weil er wusste, Gott ist für ihn da, Gott sorgt für ihn. So, jetzt komme ich natürlich zu meinem letzten Punkt und frage, was könnte das für uns bedeuten, dass auch in uns so ein ewiges Leben gegenwärtig ist. Und da sind mir zwei Sachen eingefallen. Mehr könnte einem dazu einfallen. Ich muss aber zwischendurch das irdische Wasser trinken, damit ich wieder reden kann. Wisst ihr, dass ich jeden Morgen regelmäßig bewusst Wasser trinke, 3 Gläser, und dann denke ich, Herr, fülle mich mit deinem Geist. Wir sangen vom trinitarischen Gott. Ich glaube, das tut er jeden Tag. Fülle mich neu mit deinem Geist. Wir haben leider keine Symbole wie fürs Abendmahl. Fürs Abendmahl, für die Vergebung der Sünden, da haben wir das Symbol vom Abendmahl. Aber für den Empfang des Geistes, fortwährend, da haben wir kein Symbol in der Gemeinde. Jetzt, wo ich rede, fällt mir ein, wir könnten das eigentlich hier in der Gemeinde einführen, dass wir immer wieder auch diese Erneuerung durch den Heiligen Geist mit Wasser trinken können, symbolisieren. Trinken das Wasser. Das ist unwahrscheinlich schön. Jeden Morgen bin ich dessen gewiss, er erfüllt mich mit seinem Geist. Was heißt das für uns? Zwei Sachen sind mir eingefallen. Das eine ist, Jesus hat gesagt, ich will eine Gemeinde gründen. Und in der Gemeinde wird man den Weg vom Tod zum Leben finden. Die Tore des Hades werden keine Gewalt haben über die Gemeinde. Wer zur Gemeinde geht, wer zur Gemeinde gehört, wer Ja sagt zur Nachfolge Jesu und aufgenommen ist in den Leib Christi, in die Gemeinde des Jesus, der ist bereits vom Tod zum Leben hinübergegangen. Jetzt müsst ihr euch einfach mal den Gedanken für den Moment einmal festhalten. So wie ich hier sitze und zu Christus gehöre und von seinem Geist erfüllt bin, habe ich jetzt schon ewiges Leben und der Tod kann mir nichts mehr anhaben. Und er sagt sogar in Johannes 5, Vers 24, und er kommt nicht mehr in ein Gericht. Er kommt nicht mehr in ein Gericht. Wir sind ein Ort, wo Menschen vom Tod zum Leben hinüberzügeln. Deswegen nenne ich eine Gemeinde so etwas wie ein Zügelunternehmen. Ein Zügelunternehmen. Man zügelt vom Tod zum Leben, von der Dunkelheit ins Licht. Und ich möchte diese Gelegenheit benutzen, auch Leute unter euch dazu ermutigen, diese Zeit, sei es im Gottesdienst oder in Hauskreisen, wirklich als eine wunderbare Gnadenzeit zu verstehen, wo wir diesen Weg, diesen Schritt machen können, dass ich sage, ich möchte zu diesem Jesus gehören, ich möchte in dieses neue Leben hinübergehen, heraus aus dem Todesbereich. Das ist eine ganz ernsthafte Angelegenheit, aber schlussendlich eine sehr freudige Angelegenheit. Denn dann können wir sagen, glückselig sind, die arm im Geiste sind, weil ihnen das rechte Himmel gehört. Überglücklich sind die Bettelarmen im Geist, ihnen gehört das rechte Himmel. Das passiert in der Gemeinde. Das ist die Verheißung der Gemeinde. Deshalb sind wir auch Menschen, wo das Gebet so ernst nehmen. Denn das Gebet öffnet den Himmel. Das Gebet ist der Ort, wo Menschen den Weg vom einen zum anderen begehen. Deshalb ist das Gebet auch der Gemeinde so etwas Entscheidendes. Und ihr wisst, dass alle Erweckungen in der Welt immer entstanden sind da, wo eine Gemeinde sich im Gebet geöffnet hat und der Himmel geöffnet wurde und neues Leben in die Gemeinde kam und Menschen vom Tod zum Leben kamen. Das möchte ich doch auch als Erinnerung hier einmal wieder erwähnen. Das ist also das Erste. Das Zweite ist ja wunderbar. Jesus spricht in Matthäus 11, 29, 28, 29, 30. Da spricht er von einer doppelten Ruhe, die wir empfangen. Und ich rede jetzt nur von der zweiten Ruhe, die wir empfangen. Unter Ruhe meint er ewiges Leben. Unter Ruhe meint er den Frieden. Er sagt, nehmt mein Joch auf euch und lernt von mir, dass ich demütig und sanftmütig bin von Herzen. Lernt von mir, dass ich demütig und sanftmütig bin von Herzen. Er kehrt um, sanftmütig und demütig. Ich tue es jetzt aus bestimmten Gründen umkehren. Hätte es ja umgekehrt, wenn ich sage, dass ich demütig und sanftmütig bin. Also, er sagt, wenn wir Demut lernen, wenn wir Sanftmut lernen, wenn wir Demut leben, wenn wir Sanftmut leben, dann wird ewiges Leben eine Wirklichkeit in unserem Leben. Denn das ist das Wesen von Jesus. Und so werden wir auch Jesus erleben, wenn wir in der Ewigkeit sind. Das ist das Kennzeichen, das ist der Charakter von Jesus. Und mich hat das immer fasziniert, dass Jesus an keiner anderen Stelle je gesagt hat, man soll etwas von ihm lernen. Er hat immer gesagt, das lernt er, das ist Gesetz, das ist die Ordnung und so weiter. Aber das ist das Einzige, was man von ihm lernen kann, nämlich Demut und Sanftmut. Also, was ist Demut? Hat die Qualität des ewigen Lebens. Demut, ihr werdet Ruhe finden, sagt er. Ihr werdet ewiges Leben finden. Demut heißt, das, was ich bei Jesus finde, er weiß sich total abhängig von Gott. Er lebt aus der Gnade. Er lebt nicht aus dem eigenen und nicht aus der eigenen Leistung. Das ist das eine. Er lebt in totaler Abhängigkeit. Und das können wir immer wieder neu üben. Das ist auch in meinem Masterplan, wo da drin ist, bei mir ganz wichtig, dass wir nicht aus dem, wir sollen unsere Aufgabe machen, ganz klar. Aber wir sollen in der Abhängigkeit immer wieder erklären, Gott, wir sind von dir abhängig. Und das bedeutet Dankbarkeit. Dankbarkeit und Dankbarkeit und Dankbarkeit. Gegen jeden Stolz, gegen jede Selbstüberhebung. Da ist immer wieder die Gefahr auch als Christen, dass wir uns selbst überheben und einen Blick auf uns selber. Also die Dankbarkeit und damit verbunden ist ganz stark die Wertschätzung anderer Menschen. Das ist ja das, was wir bei Jesus beobachten, wie er die Menschen, gerade auch diese Frau, die Frau damals eine Würde gegeben hat. Das ist Demut, Wertschätzung der anderen Menschen, die anderen Menschen hochheben, für ihr Wohl besorgt sein, mich nicht an die erste Stelle. Also das wäre sicher mal was ganz Gewaltiges, wo man das mitnehmen könnte jetzt halt aus diesem Gottesdienst, dass wir uns das einüben, den anderen höher achten als sich selber, in Dankbarkeit Gott gegenüber, immer wieder sage, danke Herr, dass du mir dieses Leben gibst, so dass wir eben hier sitzen. Wir können nur hier sitzen, weil uns Gott dieses Leben gegeben hat. Das Zweite, was ist die Sanftmut? Sanftmut, das ist das andere. Nämlich, wie verhalte ich mich gegenüber dem Negativen im Leben? Menschen werden mir immer wieder böse sein. Die werden immer mir Schwierigkeiten im Leben machen. Deshalb steht die Sanftmut für das ganze Bereich von Vergebung und Versöhnung. Vergebung und Versöhnung. Das ist ganz ein wichtiger Punkt, dass wir in unserem Leben immer bereit sind zu vergeben. Ihr dürft nicht vergessen, dass das letzte Wort von Jesu am Kreuz oder das erste Wort Jesu am Kreuz war, Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Vater, vergib ihnen. Möge doch das auch in eurem Leben ganz stark im Vordergrund sein. Gerade auch, wenn man jung verheiratet ist oder gerade wie wir, meine Frau und ich, wenn man alt verheiratet ist, wir haben immerhin jetzt 50 Jahre hinter uns. Ohne Vergebung läuft nichts. Ohne Vergebung praktiziert. Deshalb hat es ja Jesus in unser Vater reingenommen. Vergib uns unsere Schuld. Das geht unter Sanftmut. Und das Zweite, was darunter fällt, ist, alle eure Sorgen, all das, was negativ ist in eurem Leben, alle eure Sorgen werfet auf ihn. Er sorgt für euch. Er ist für euch da. Ihr müsst euch nicht um diese Sorgen kümmern. Denn die meisten dieser Sorgen sind sowieso nicht wert, dass man sie ernst nimmt. Und die wenige Prozente, die wirklich ernst zu nehmen sind, dafür ist dann Jesus da. Ich möchte euch einladen, ich bin am Ende, ich möchte euch einladen, mit dem Papier, das ihr da vor euch habt, wollen wir miteinander im Gebet beten, Herr, fühl mich neu mit deinem Geiste. Und zwar, gell, die andere Texte, die, ihr dürft das alles mitnehmen, das dürft ihr gern mal auch unter der Woche immer mal wieder auch beten oder singen. Ich würde jetzt vorschlagen, dass wir das nicht singen, sondern dass wir das als ein Gebet sprechen. Und ich würde vorschlagen, dass wir abwechselnd das beten. Wir stehen dazu auf, ist unsere Antwort auf die Predigt. Herr, füll mich neu. Wir fangen an mit den Frauen und dann die Männer, immer der nächste Vers. Also, wir wollen das als meditativ, als ein Gebet spreche. Darf ich bitte, dass die Frauen beginnen? Herr, fühl mich neu. Füll mich neu mit deiner Liebe, die bei dir bleibt und mit Freuden Lasten trägt. Hier bin ich vor dir, leer sind meine Hände. Herr, füll mich ganz mit dir. Herr, füll mich neu mit deinem Frieden, der schnell verbindet, wo Hass und Streit regiert. Hier bin ich vor dir, leer sind meine Hände. Herr, füll mich ganz mit dir. Und jetzt zusammen. Herr, füll mich neu mit deiner Freude, die überströmt und in Lob und Preis dich rühmet. Hier bin ich vor dir, leer sind meine Hände. Herr, füll mich neu mit dir. Amen.